Ja, liebe Geschwister, es ist schön, euch hier immer wieder zu hören. Es gibt sicherlich sehr viel zu erzählen und das ist auch gut so. Und auf der anderen Seite haben wir unser Zeitfenster erreicht und ich möchte jetzt auch diesen Abend beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also die Begrüßung hier im Raum, die läuft ja schon untereinander und mittendrin, auch von vorne nochmal meinen herzlichen Gruß. Aber natürlich auch an alle, die jetzt zugeschaltet sind, im Internet, am Telefon, wo auch immer man gehört wird, heute oder auch in den nächsten Tagen, auch da einen herzlichen Gruß aus der St. Martini-Gemeinde in Bremen von der Schlachte. Ich hatte letzte Woche schon in der Andacht etwas gesagt über Adam und Eva. Und da war mein Schwerpunkt so, dass Gott unter seinem Volk wohnen möchte. Er möchte nicht Gast sein, sondern er möchte wohnen. Er möchte ein Zimmer bei den Menschen haben. Und ich komme jetzt noch einmal zurück zum Paradies. Und zwar denken wir heute noch einmal ganz kurz über Adam und Eva nach. Eine Geschichte, die ich nicht erklären muss, die jeder von euch schon selber gehalten hat und auch erklärt hat, die kennt ihr. Wir wissen das Zeitfenster nicht, wie lange Adam und Eva sich an die Abmachung mit Gott und im Gehorsam gelebt haben. Aber an einem Tag, an einem katastrophalen Tag, den größten der Menschheitsgeschichte, kam es leider, dass die Versuchung überhand nahm und die Sünde siegte. Und jetzt stellen wir fest, dass sie eben nicht göttlicher geworden sind, wie die Schlange vorher versprochen hat, sondern sie waren entsetzt. Es war also nicht so, dass sie die Treppe raufgefallen sind, sondern runtergefallen sind. Das Wort der Schlange erwies sich als Sünde. Es heißt da in Genesis 3, 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also die waren entsetzt. Das, was sie noch nie gesehen hatten, sahen sie auf einmal. Das Neue, was die Menschen sahen, war ihre Nacktheit. Und jetzt fühlten sie sich bloßgestellt und ihre Unbefangenheit, mit der sie vorher gelebt hat, war jetzt unwiderruflich verloren. Und jetzt gibt es zwei Folgen. Die erste Folge der Sünde war Scham voreinander und die zweite war Scheu vor Gott. Bis dahin lebten sie in Gemeinschaft, in Harmonie und auf einmal kommt Scham voreinander und die Scheu vor Gott. In Genesis 3, 5 heißt es, da ihr davon esset, werden eure aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das war die Versuchung. Aber statt dieser Gottgleichheit kommt jetzt nun der Abstand, die Distanz zueinander und zu Gott. Und jetzt ist die Frage, was macht Gott? Schaut er weg? Was macht er? Gott nimmt den Menschen so an, wie er jetzt geworden ist. Und er bejaht den Menschen auch in seiner gefallenen Situation. Gott stellt den Menschen jetzt nicht bloß, sondern verhüllt sie auf eine andere Art und Weise, wie sie es selber, Adam und Eva, nicht tun konnten. Adam und Eva hatten sich noch Schurze von den Feigenblättern gemacht. Aber Gott macht jetzt Schurze von Fellen. Fellkleidung setzt aber voraus, dass Tiere getötet werden mussten. Und es waren die ersten Tiere auf Erden, die getötet wurden. Und wo war das? Im Garten Eden. Da, wo vor wenigen Minuten noch keine Sünde war, war die Sünde jetzt zu Hause. Und jetzt muss das stellvertretende Blut der Tiere fließen, damit sie eingekleidet werden können. Das ist ein ganz wichtiges Bild, dass wir das auch verstehen, was wir hier sagen. Danach wurden sie aus dem Paradies vertrieben. Aber noch im Paradies an dem Ort werden sie von Gott eingekleidet. Und wer das nachlesen möchte in 3. Mose 21, da kommt es so, als wenn Gott selber Hand angelegt hat. Als wenn Gott selber ihn die Kleidung angezogen hat. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Gott jammert ihre Nacktheit und ihre Hilflosigkeit. Und hier sehen wir jetzt Gottes schützende Fürsorge, die wir erkennen in dem stellvertretenden Tod, wie wir es auch später an der Stiftshütte sehen werden, dass jemand sterben musste, unschuldig sterben musste, für Menschen, die gesündigt haben. Und das Bild wird sich jetzt durchziehen für uns und zieht sich auch durch. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, kommen wir ganz schnell in die Passionszeit und wir enden auf Golgatha. Der Apostel Petrus, der ja alles gesehen hat, der Augen- und Ohrenzeuge war, schreibt im 1. Petrusbrief 1, 18, 19, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns nachgehst, dass du uns siehst, wo wir sind in unserer Schwachheit, in unserer Nacktheit, in unserer Hilflosigkeit und dass du einen Plan hast, wie es weitergehen kann, wenn wir dir vertrauen. Ich möchte beten, himmlischer Vater, dass dieser Abend heute dazu beitragen möchte, dass wir dir Ehre bereiten, dass wir deinen Namen verherrlichen, dass wir dein Reich bauen und dass wir deinen Willen tun. Lass uns deutlich werden, Herr, wie viel du für uns getan hast, damit wir hier in diesem Kreis zusammen sein können und damit wir dir Lob und Preis geben können. Amen. Ich mache jetzt einen gewaltigen Sprung. Viele, viele Jahrhunderte liegen dazwischen. Ich komme jetzt zur 10. Plage. Und nach dieser 10. Plage konnte das Volk Israel endgültig Ägypten verlassen. Aber vorher galt es noch, ein Passahlamm zu schlachten, auch wieder diese tiefe Bedeutung des Passahlamms, und die Türpfosten an den Seiten und oben mit dem Blut zu bestreichen. Das war der Auftrag. Und das könnt ihr jetzt mitlesen, das habe ich euch kopiert, oder auch Claudia in ihrer Gutmütigkeit. In 2. Mose oder Exodus 12, die Verse 5 bis 14. Und achtet jetzt beim Lesen auch hier wieder schon, dass Gott Angaben macht. Dass er genaue Angaben macht, wie er es haben möchte. Ihr sollt, und achtet auch mal auf das Wort sollt, ja, soll, sollt, sollen. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Das wäre ja einfach zu sagen, naja, das hinkt ein bisschen oder das ist schon ein bisschen schwächer oder ein bisschen älter, nehmen wir das. Nein, Gott geht es darum, dass wir etwas Wertvolles geben, was einen Wert hat, einen Gegenwert. Ein männliches Tier, ein Jahr alt, von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Türpfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es gegessen haben. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuerte Brote dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit Kopf, Schenkel und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand. Sollt ihr es essen als die, die hinwegeilen, denn es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Menschen und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Wenn ihr das jetzt so gelesen habt, dann ist es keine Textaufgabe in Mathe, wo man überlegen muss, wo ist hier der Code, wo ist der Schlüssel. Hier wird alles detailliert beschrieben, bis ins kleinste Detail, was zu tun war. Vers 5, fehlerloses Lamm, männlich ein Jahr. Der Tag, Vers 6, 14. Tag des Monats. Vers 7, Türpfosten, obere Schwelle des Hauses mit dem Blutkennzeichen. Vers 8, in der Nacht am Feuer braten, ungesäuerte Brote und bittere Kräuter dazu essen. Vers 9, weder roh noch mit Wasser gekocht, am Feuer gebraten, mit Kopf, Schenkel, innere Teile. Vers 10, nichts übrig bleiben, Reste mit Feuer verbrennen. Vers 11, gegürtet sein, Schuhe an den Füßen, Stab in der Hand. Vers 12, Jahwe führt das Strafgericht aus. 13, wo Jahwe das Blut sieht, geht der Tod vorüber. Und Vers 14, ein Gedenktag für die künftigen Generationen. Genau beschrieben. Und das ist wichtig, dass wir das heute verstehen, dass Gott sich ernst nimmt. Das war auch in der Schule immer so ein Spruch von mir, ich nehme mich ernst. Wenn ich irgendwie einen Auftrag gegeben habe oder einen Befehl, dann habe ich gesagt, ich nehme mich ernst. Und wenn ich sage, bitte macht das Fenster auf, dann erwarte ich nicht, dass ihr die Stühle hochstellt, sondern dass ihr die Fenster öffnet. Ich nehme mich ernst. Aber wie viel mehr Gott, wenn er ganz klare, detaillierte Ansagen gibt und wenn ihr den Text einmal so noch zu Hause oder so kontrolliert, dann werdet ihr feststellen, da haben wir zweimal das Wort soll, sollen kommt dreimal vor und sollt 11-mal. Das ist zwar nicht so auffällig, aber das sind ganz klare Anweisungen, die Gott hier haben möchte. Ich komme jetzt zu meiner ersten Folie, der Weg zum Sinai. Der Weg zum Sinai, hier könnte man jetzt noch viele Orte einzeigen und noch vieles mehr, war kein Spaziergang. Und ich möchte nur so wenige Punkte uns in Erinnerung rufen, die uns deutlich machen, wie Gott schon auch jetzt auf dem Weg immer wieder der Nachgebende ist, der mit dem Volk arbeitet. Das erste war seine Hilfe am Schilfmeer, der rettende Gott. In Exodus 13 und bis Exodus 14 können wir das nachlesen. Das Volk war gezogen, aber dann kommt ein ganz wichtiger Punkt in Vers 17, in Kapitel 13, Vers 17, wer das mitlesen möchte, ich habe das jetzt nicht abgedruckt. Da heißt es in der Schrift, als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Gott kennt Umwege. Warum macht er das? Denn Gott dachte, es könnte sein, das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Ich möchte das hier auch zur Anwendung bringen. Was ist dein persönliches Schilfmeer in deinem Leben? Wir kennen die Situation. Vorne das Wasser, hinten der Pharao. Kein Ausweg. Weißt du, wo Gott in deinem Leben Umwege nimmt, weil er dich nicht überfordern möchte? Oder auf Schwächen eingeht, um dich zu schützen? Prüfen wir uns einmal. Denken wir jetzt nicht nur immer an Israel, das Volk. Denken wir auch mal an uns, wenn wir so in der Wüste unterwegs sind, wenn wir in einer Situation sind, gerade ohne Ausweg, hoffnungslos vielleicht ein bisschen, weil wir uns selbst verzettelt haben und legen Gott die Scherben hin und sagen, Herr, hilf mir doch. Glauben wir das, dass er auf unsere Schwächen eingeht? Das zweite, wo wir jetzt hinkommen, ist Exodus 16. Jahwes Hilfe in der Wüste Sinn. Da ist es der ernährende Gott. Und das ist jetzt wieder die Geschichte, dass die Gemeinde auszieht, kommt in die Wüste am 15. Tag des zweiten Monats und es murrt. Und warum murren sie? Weil sie Hunger haben. Steht auch nicht in euren Notizen, das würde den Rahmen wirklich sprengen, wenn ich alles abschreiben würde. Ich habe da nur die wesentlichen Punkte. Aber wer es nachlesen möchte, 2. Mose, Exodus 16, 1 bis 4, 13 bis 15. Und dann sagen sie, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle. Und dann kommt dieser Vorwurf an Mose, du hast uns hier rausgeführt, damit du uns tötest oder damit wir sterben. Und Gott hört sich das an und auch da weiß er einen Ausweg und schickt diese Wachteln. Und ihr kennt die Geschichte, ich muss sie jetzt nicht zählen, dass für den jeden Tag gesammelt werden sollte, wie viel man brauchte. Und wer mehr gesammelt hat, da wurde es stinkig und faul. Es sei denn, übers Wochenende war es dann andersrum. Auch wieder die ganz persönliche Frage. Kennst du solche Engpässe in deinem Leben, wo du auf dem ersten Blick nicht erkennst, was für Wunder Gott in deinem Leben tun kann? Und murren wir dann, wie gehen wir damit um? Im Prinzip ist das Volk Israel uns nur ein Beispiel für unser persönliches Leben. Oder der nächste Schritt, 2. Mose, Exodus 17, am Massa Merabit. Das war dann in der Wüste Sinn. Da kommen sie an und haben nichts zu trinken. Erneut nichts zu trinken. Das gab es ja schon vorher. Und dann schreit Mose zum Herrn, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel und die steinigen mich. Und dann macht der Herr wieder ein Wunder und macht ihn deutlich und sagt, tritt vor das Volk, nimm einige Ältesten und nimm den Stab, mit dem du in den Nil schlugst und geh hin. Und dann sagt Gott, siehe, ich will dort stehen auf dem Felsen am Horeb. Da sollst du den Felsen schlagen, so wird Wasser herauslaufen und das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa, Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht. Auch hier wieder. Was ist dein persönliches Massa, Meriba in deinem Leben? Wo hadern wir mit oder gegen Gott? Wo kommt der Punkt? Wann kommt der Punkt, dass wir unzufrieden sind? Oder wo klagst du andere an, wenn es dir nicht gut geht, dass sie schuld sind, weil du leiden musst? Ein weiterer Schritt, den ich jetzt hier nur noch kurz erwähnen möchte, ist Gottes Hilfe gegen Amalek. Das ist der siegreiche Gott. Exodus 17, 8 bis 16. Da kommt jetzt Amalek und kämpft gegen Israel. Kennt alle diese Geschichte. Und da sagt Mose zu Josua, wähle uns Männer aus und zieh gegen Amalek. Morgen will ich oben auf den Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Mose tut dann, wie Josua tut, wie Mose ihm gesagt hat, Und dann kämpfen sie gegen Amalek. Und dann ist Mose, Aaron und Hur, die sind zusammen, die drei. Und dann kommt diese interessante Geschichte, wo Mose seine Arme hebt und in dem Augenblick siegen die Israeliten. Und dann lässt er die Arme sinken, weil er die Kraft nicht mehr hatte, und dann siegen die Amalekiter. Dann setzen sie ihn auf einen Stein und halten die Hände hoch und finally wird dann Amalek durch die Schärfe des Schwertes geschlagen. Das ist so wichtig, das Bild, dass Gott dann sagt zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Wir wissen, dass Josua sein Nachfolger wurde und wie oft Josua wohl an dieses Bild gedacht hat. Denn ich will Amalek unter den Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und dann baut Mose einen Altar und nennt ihn, der Herr ist mein Feldzeichen. Auch hier wieder das Persönliche. Was ist dein persönliches Amalek? Was ist dein persönlicher Feind? Oder andersrum, wann hebst du die Hände für andere, um sie zu segnen oder um sie zu behüten oder für sie zu beten? Wir stehen alle im Kampf. Wir wissen das auch als Gemeinde, dass wir angefochten sind und dass wir viel leiden müssen. Aber hier dieses Bild dieser Männer, dieser drei Männer oder fünf, kann ich zählen, wie viele es waren. Josua unten im Tal mit den Kriegern, aber oben auf dem Berg die drei, Mose, Aaron und Hur. Und weil er die Hände hochgehalten hat zum allmächtigen Gott, hat das Volk gesiegt. Also die Wüste ist ein ganz entscheidender Punkt. Kommen wir jetzt zur zweiten Folie. Der Mosesberg am Sinai. Und da offenbart sich Gott jetzt als der Heilige und der Gerechte. Dort bekommen wir die 10 Gebote. Geht da jetzt nicht groß drauf ein, weil auch diese Geschichte uns zu bekannt ist, als dass ich sie erzählen müsste. Aber zwei Sachen möchte ich hinweisen. Aaron tut, was das Volk möchte. Und Mose tut, was Gott möchte. Und was möchte Gott? Dass er ihm die Stiftshütte baut. Er war da 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg. Und der Horeb ist ja noch ein anderer oder später noch einmal von Bedeutung. Und zwar der Berg Gottes spielt auch im Leben Elia eine ganz große und wesentliche Rolle. Da ist ja die Geschichte in 1. Könige, wo Elia den großen Sieg vom Karmel hat und dann wird er müde, legt sich unter einen Baumstrauch und da kommt ein Engel, stupst ihn an, sagt, steh auf und iss und trink. Und dann Elia isst und trinkt und dann kommt er noch einmal, denn du hast eine weite Reise vor dir. Und dann geht Elia in der Kraft der Speise und der Macht Gottes genau zu dem Berg Horeb und tritt dort in eine Höhle. Und dann passiert Folgendes, dann kommt der große starke Wind, der Berge zerreißt und Felsen zerbricht und der Herr war nicht im Wind. Und nach dem Wind kommt ein Erdbeben, dann war der Herr auch nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer und der Herr war nicht im Feuer. Und dann kommt dieses stille, sanfte Sausen und da bedeckt Elia sein Angesicht und dann kommt er zu Gott mit seinem Mantel hinaus aus dem Eingang der Höhle. Und dort erklärt Jahwe ihm, was für einen Plan er hat. Er sagt, Elia, kehr um. Jetzt hast du drei Aufträge. Einmal sollst du den König Hasselil, das muss salben, dann sollst du den König Jehu salben und dann sollst du deinen Nachfolger salben. Und durch diese drei Männer, finally, werden die Götter der Baalspriester endgültig besiegt und enden das, was Elia begonnen hat. Also der Berg Horeb, da könnte man jetzt vieles, vieles zu sagen. Ich habe jetzt leider keine Folie von der Stiftshütte, von dem Lager, wie ich sie gerne hätte, aber trotzdem schauen wir uns jetzt einmal die dritte Folie an Und zwar geht es jetzt um die Lagerung des Volkes Israel. Auch hier müssen wir mal genau hinsehen, wie Gott sich das gedacht hat, obwohl das natürlich nur von Menschenhand nachgepinselt wurde. Die Stiftshütte in der Mitte als Zentrale und dann außen sind die Stämme. Aber das war kein Campingplatz, den ihr kennt, selbst wenn ihr Camper seid und viele kennt. Das unterscheidet sich hier ganz deutlich. Schauen wir es einmal an. Wir haben das auch in den Notizen, das habt ihr auch abgedruckt. Da lesen wir einmal Numerus, 4. Mose 2, die Verse 3 bis 8. Nach Osten soll sich lagern das Banner des Lagers Juda, mit seinen Herrscharen und seinen Fürst Nachschon, den Sohn Aminadas, und sein Heer, 74.600 Mann. Wisst ihr, wie viel das ist? Das passt, die passen nicht im Weserstadion rein. Alleine die passen nicht im Weserstadion. Ja? Also wir reden hier von einer Menge, die sich dort lagern sollte. Und das war jetzt nur der Stamm Juda. Und dann kommt daneben der Stamm Issachar mit seinen Fürsten Netanel und den Sohn Zuras und sein Heer 54.400 Mann. Dazu der Stamm Sebulon, sein Fürst Eliab, der Sohn Helions und sein Heer 57.400 Mann. Und dann kommt die Zusammenfassung in Vers 9, so dass alle, die ins Lager Juda gehörten, seien nach Heerscharen zusammen 186.400 Mann und entscheidend hier, und sie sollten voranziehen. Also wenn das Volk unterwegs war, dann zog Juda mit Sebulon und Issachar voran. Und danach kamen die Leviten mit der Stiftshütte. Alleine die Zahl 186.400, da reden wir nur von Männern wahrscheinlich im Alter von 20 Jahren und aufwärts. Wir reden gar nicht von den Tieren und alles, was sie so bei sich hatten. Das zweite, was wir uns jetzt ansehen, ist der Süden. 4. Mose 2, 10 bis 15. Nach Süden soll sein das Banner des Lagers Ruben, mit seinen Herrscharen, seinen Fürst Elitsur und der Sohn Schedyrus und sein Heer 46.500 Mann. Neben ihm soll sich lagern der Stamm Simeon und sein Heer. Da kommen wir auf 59.300 Mann. Dazu Stamm Gad und seine Fürsten und sein Heer 45.650 Mann. Zusammenfassung, Vers 16, 17, Süden, so dass alle, die das Lager Ruben gehörten, seien nach ihren Herrscharen zusammen 151.450 Mann. Sie sollten die Zweiten beim Auszug sein. Dann komme ich zu Vers 17. Danach soll die Stiftshütte aufbrechen mit dem Lager der Leviten in der Mitte zwischen den anderen Lagern und wie sie lagerten, so sollten auch sie ausziehen und ein jeder an seinem Platz unter seinem Banner. Nun komme ich zum Westen, 18 bis 23. Nach Westen soll sein das Banner des Lagers Ephraim und seinen Herrscharen. Und das Heer hatte 40.500 Mann. Und neben ihm lagerte nun der Stamm Manasse. Sein Heer hatte 32.200. Dazu kommt jetzt der Stamm Benjamin mit 35.400 Mann. Und im Westen, Vers 24, zusammenfassend heißt es, so dass alle, die ins Lager Ephraim gehörten, seien nach ihren Herrscharen zusammen 108.100 Mann und sie sollten die Dritten beim Auszug sein. Und finally, zum Schluss, komme ich jetzt noch zum Norden. Das ist 25 bis 30. Nach Norden soll sein das Banner des Lagers Dan mit seinen Herrscharen, seinen Fürst Eleser. Und sein Heer hatte 62.700 Mann. Neben ihm soll sich lagern der Stamm Asser. und sein Heer, 41.500 Mann. Dazu der Stamm Naphtali und sein Heer, 53.400 Mann. 31 die Zusammenfassung, sodass alle ins Lager gehörten, seien zusammen 157.600 Mann und sie sollten die Letzten sein beim Auszug mit ihrem Banner. Und dann heißt es zusammenfassend dann noch einmal 32,34: Dies ist die Summe der Israeliten nach ihren siebten Lagern und Herrschern, 603.550.000 Mann. Aber die Leviten wurden unter den Israeliten nicht gezählt, wie der Herr Moses geboten hatte. Und die Israeliten taten, wie der Herr es Mose geboten hatte, wie sie beim Banner lagerten, so zogen sie aus, ein jeder mit seinem Geschlecht und Sippe. Wenn ihr das zu Hause einmal nachstellen möchtet, leider weiß ich nicht, gibt es diese Folie nicht, da würdet ihr sehen, dass im Norden, oder fangen wir mit dem Osten an, da haben wir Issachar, Juda und Sebulon. Also fünfte Issachar, oder fangen wir mit Juda an, Juda. Juda war der vierte Sohn von Lea. Über ihn und neben ihm war der fünfte Sohn von Lea, Issachar, und dann hinter war der sechste Sohn von Lea, Sebulon. Und jetzt in dem Bild zu bleiben, komme ich zum Süden. Da haben wir Gad, Ruben und Simeon. Gad, der erste Sohn von Silpa, und dann Lea wieder, der erste Sohn Ruben und der zweite Simeon. Also auch die Anordnung, wie sie da waren, war auch schon eine ganz große Aussagekraft. Und dann im Norden haben wir Asser, Dan und Naphtali. Der zweite Sohn von Silpa, der erste von Bilha und daneben der zweite von Bilha auch wieder. Und mit Manasse und Ephraim, das wissen wir, da haben wir nicht jetzt Josef und die Leviten. Die Leviten dienten hier am Zelt. Und Josef erscheint nicht als Stammesvater, sondern seine Söhne Manasse und Ephraim, die waren im Westen. Und Manasse war der Ältere. Aber Ephraim war der Jüngere, der den größeren Segen empfing. Als Jakob sie segnete, legte er an dieser Stelle seine Hand über Kreuz. Und er will Josef ihn darauf hinweisen, aber Jakob bestand drauf und segnet sie in der Reihenfolge. Und Benjamin, das ist dann der Stamm von Rahel. Also wenn wir jetzt hier einmal so ganz kurz drüber nachdenken, wie gewaltig das alles ist, wie viele Menschen hier unterwegs waren, was für eine Verantwortung Mose auch hatte, dann ist das schon enorm. Und auch die Anleitung, die wir gleich sehen, auch über die Stiftshütte, auch wie detailliert hier wieder alles dargestellt wird, das ist bis ins Feinste ausgedacht, genauso wie wir das ja auch als Bild haben, wenn wir an die Anleitung von der Arche Noah denken. Da hat Gott zu ihm auch nicht gesagt, bau mal einen Schuhkarton und wird schon gut sein, sondern auch da gibt er genaue Anweisungen, wie es sein soll, wer es nachlesen möchte. 1. Mose, Genesis 6, Verse 14 bis 16. Ja, ich komme jetzt zur vierten Folie. Und zwar waren letztes Jahr einige von euch in Israel im Timna-Park und haben im Timna-Park die Stiftshütte gesehen. Dazu gibt es eine kleine Geschichte, die ich einmal kurz erzählen möchte. Auch hier hat Gott wieder ein Wunder gewirkt. Und zwar war Johannes Vogel, der Leiter der Bibelschule Breckerfeld, mit seinem Vater und seinem Bruder auf dem Rückflug von Amerika. Und da hat sein Bruder Markus gesagt, dass er bei den Amischen People in Lanchester, Pennsylvania, eine Stiftshütte gesehen hat im Maßstab von 1:3. Dann haben die drei gedacht, okay, wenn es sowas gibt, dann bauen wir sie im Maßstab von 1:1. Und dann haben sie sich Sponsoren gesucht und waren leider bei der christlichen Seite bisschen unterbelichtet, die haben ihn sie da nicht wirklich geführt. Und dann haben sie aber trotzdem das Geld zusammenbekommen, haben diese Stiftshütte gebaut. Und bei der Wanderausstellung Expo, Exodus ausgestellt. Und die reiste dann hier durch Europa, war in verschiedenen Stellen zu sehen. Und danke, Harry. Und war dann an den Stellen zu sehen. Und dann aber irgendwie ging es mit der Stiftshütte nicht weiter. Es war kein Interesse mehr. Sie wurde eingelagert. Da kam nochmal der Gedanke, ja, eigentlich gehört sie nach Israel. Wie kriegen wir sie jetzt nach Israel hin? Es wurden vielversprechende Kontakte aufgebaut, aber so ganz passte das nicht. Und dann war es dann halt so, dass man überlegt hat, ja, dann zerlegen wir sie in Einzelteilen, weil wenn sie nicht mehr gebraucht wird, was sollen wir damit machen? Und dann kommt aber ungefähr aus dieser Zeit ein Anruf von Eliad in Israel, und der damalige Leiter des Nationalparks Timna Park, Michael Levy, zeigt ein Interesse für diese Stiftshütte. Allerdings wollte er sie nur für 14 Tage ausleihen. Und da wurde ihm klar, dass das so nicht geht. Die Stiftshütte war in 2 Containern verpackt, wog über 35.000 Tonnen und alleine der Aufbau dauerte 3 bis 4 Wochen, also so für 14 Tage mal ausleihen ging eben nicht. Aber irgendwie kam er so nicht so ganz zur Ruhe und hatte auch immer noch die Idee, wie es da weitergehen könnte, aber irgendwie so griffig war es nicht. Und plötzlich, out of the blue, also das war nicht abgesprochen oder abgedacht, ruft ein Herbie Gay an und er war der Leiter der Baptistengemeinde in Eliad. Und er hat von dieser Stiftshütte gehört. Und jetzt kommt das zusammen. Herbie Gay hatte zwar das Geld für die Stiftshütte, er hatte aber nicht den Platz. Und so kam eins und eins zusammen, dass man dann sagte, dann stellen wir sie im Timna Park hin. Und einige haben sie ja von euch dort besucht. Das nur am Rande, auch hier wieder, wie Gott ein Wunder gewirkt hat und wie jetzt die Hütte seit 1999 dort zu sehen ist, wird von vielen Einheimischen und Touristen aber auch besucht. Ja, ich komme jetzt zu meiner 5. Folie und das ist für die Internetgemeinde jetzt etwa das Bild, was wir hier bei uns in der Gemeindesaal aufgebaut haben. Ich habe von der Bibelschule Breckerfeld mir das als Leihgabe zuschicken lassen und so ungefähr, wie wir sie hier sehen, ist sie auch bei uns in der Gemeinde aufgebaut. Mose hatte die Stiftshütte von Jahwe nicht nur gesehen, sondern Jahwe berief auch 2 entscheidende Männer, um diese Hütte in dieser Treue nachzubauen. Und das könnt ihr jetzt mitlesen, ist wieder in den Notizen, 2. Mose 31, die Verse 1 bis 11. Und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezael, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda. Also das war der 4. Sohn der ersten Frau Lea von Jakob. Und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis mit aller Geschicklichkeit. Kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Kupfer, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und dann geht's weiter. Und siehe, ich habe ihm beigegeben, Oholiab, dem Sohn Ahimaachmas, vom Stamm Dan. Das war also der 5. Sohn Jakobs und der 1. von Billa. Also was mir hier wichtig ist, es ist nicht nur so ein Stamm, Juda oder Dan, sondern Gott würfelt auch hier wieder zusammen. Er hat alle Menschen gleich lieb. Und habe allen Künstlern die Weisheit in Herz gegeben, dass sie alles machen können, wie ich dir geboten habe. Die Stiftshütte, die Lade mit dem Gesetz, den Gnadenton darauf und alle Geräte in der Hütte. Den Tisch und sein Gerät, den Leuchter von reinem Gold und all sein Gerät, den Räucheraltar. Den Brandopferaltar mit all sein Gerät, das Becken mit seinem Gestell, die Amtskleider, die heiligen Kleider des Priesters Aaron, die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst, das Salböl und das Räucheröl von Schwätzereien für das Heiligtum. Ganz so, wie ich dir geboten habe, sollen sie es machen. Und wir haben jetzt hier, wir werden nächste Woche noch auf diese einzelnen Geräte näher eingehen. Wir haben also hier zum Osten das Tor. Und das ist schon mal etwas, was uns hier deutlich macht, wie wir es auch im Neuen Testament lesen, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür. Die Außenwände waren ungefähr 2,60 Meter hoch. Da konnte keiner reingucken, der vorbeigeht. Gott lässt sich nicht reingucken in seinem System. Und die einzige Tür, die da vorne ist, war der einzige Zugang zu der Stiftshütte. Genauso wie für uns der einzige Zugang zum Vater Jesus Christus ist. Also hier können wir schon anfangen, allegorisch auszulegen und die einzelnen Teile so zu verstehen, wie sie sind. Neben Bezazel und Oholiab haben natürlich noch weitere gewirkt, das ist uns klar. Denn so ein gewaltiges Projekt kann für zwei Männer nicht einfach nur so gebaut werden. Ich möchte jetzt den Text aus Exodus 35 nicht lesen, weil er parallel läuft mit dem, was wir gerade gehört haben. Wir müssen ein wenig die Zeit wieder catchen. Die Frage, die wir uns natürlich stellen können hier mitten in der Wüste, wo kommen diese Materialien her? Denn wir reden hier von Gold, Silber, Edelsteine und alles Mögliche, was wir hier haben. Auch das habe ich jetzt euch in den Notizen nicht abgedruckt, aber wer es eintragen möchte oder zu Hause nachlesen möchte, der lese doch bitte in Exodus 2. Mose 12, die Verse 33 bis 38. Da haben wir die Situation jetzt hier von dem Passa. Und die Ägypter drängten das Volk und trieben sie eilends aus dem Lande. Das war also die 10. Plage. Und jetzt haben die Ägypter wirklich genug von den Israeliten und sagen, haut ab, bitte geht. Und dann sagen sie, wir sind alle des Todes. Und jetzt kommt Vers 35. Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte. Und hatten sich von den Ägyptern silbernes und goldenes Geschmiede und Kleider geben lassen. Jetzt heißt es hier, und haben getan, was Gott gesagt hatte, was Mose gesagt hatte. Und da müssen wir, wer das mitlesen will, in Kapitel 11 reingehen, in Kapitel 11 die Verse 1 und 2. Und der Herr sprach zu Mose, das ist also eine Vorankündigung, für das, was geschehen wird. Und der Herr sprach zu Mose, eine Plage will ich noch über die Ägypter kommen lassen. Dann wird er von euch ziehen lassen. Und nicht nur das, sondern er wird euch von hier sogar vertreiben. So sage nun zu dem Volk, dass ein jeder sich von seinen Nachbarn und eine jede von ihrer Nachbarin silbernes und goldenes Geschmeide geben lasse. Jetzt komme ich wieder zurück zu Kapitel 12, Vers 36. Dazu hatte der Herr dem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfähig waren. Und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute. Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder, und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Also, in seiner Weisheit hat Gott vorgesorgt. Er war also nicht ratlos, sondern hatte einen Plan. Und jetzt zum Bau der Stiftshütte machte der Herr das Volk willig, von dem zu geben, was sie hatten. Und achtet hier drauf, das ist etwas Freiwilliges. Mose hat sie nicht gezwungen, aber er hat sie darum gebeten. Ich habe das nicht abgedruckt, das ist 2. Mose, Exodus 25, 1 bis 9, wer das nachlesen möchte. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, dass sie für mich eine Opfergabe erheben von jedem, der es freiwillig gibt. Das ist aber die Opfergabe, die ihr von ihnen erbeten sollt: Gold, Silber, Kupfer, blauer und roter Purpur, Scharlach, feine Leinwand, Ziegenhaar, rotgefärbte Widerfelle, Dachsfelle, Akazienholz, Öl für die Lampen, Spezereien zum Salben und zu wohlriechenden Räucherwerk. Öchsensteine und eingefasste Steine zum Priesterschutz, zur Brusttasche, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Also hier auch wieder, was wir mitnehmen müssen für heute Abend: Gott sucht Freiwillige. Er möchte uns nicht treiben. Aber er möchte von uns, dass wir ihm etwas zurückgeben als Dank für Golgatha. Und wenn wir das jetzt lesen würden in 2. Mose 38, ich glaube, ich mache das noch, die Verse 24 bis 31, dann bekommen wir langsam eine Vorstellung von dem, was da verbaut war. Also wer zu Hause nachlesen möchte oder jetzt mitlesen möchte, 2. Mose 38, 24 bis 31. Alles Gold, das verarbeitet ist zu diesem ganzen Werk des Heiligtums und als Gabe gespendet war, beträgt 29 Zentner, 730 Lot nach dem Gewicht des Heiligtums. Das Silber aber, das die Zählung der Gemeinde erbrachte, betrug 100 Zentner, 1775 Lot nach dem Gewicht des Heiligtums, auf den Kopf ein halbes Lot nach dem Gewicht des Heiligtums, von allen, die gezählt wurden, von 20 Jahren an und darüber 603.550 Mann. Aus den 100 Zentnern Silber goss man die Füße der Bretter und die Füße des Vorhangs, 100 Füße aus jedem, aus 100 Zentnern. Und ein Zentner für einen Fuß. Also wenn ihr das jetzt hier einmal nachzählen würdet, dann kommen wir auf diese Zahl von 100. Dann das Kupfer, das gespendet war, betrug 70 Zentner, 2400 Lot. Daraus wurden gemacht die Füße an der Tür der Stiftshütte und der Altar und das Gitterwerk daran und alles des Geräts. Dazu die Füße des Vorraums ringsum, die Füße des Tores, alle Zellflocke der Wohnung und alle Zellflocke des Vorhangs ringsum. Ich werde nächste Woche da noch einmal detaillierter drauf eingehen, was das alles bedeutet, was da wirklich geleistet wurde. Und das dürfen wir jetzt in aller Bescheidenheit sehen. So hat Gott sich das vorgestellt. Wisst ihr, ich habe zu Hause eine große Modelleisenbahn, Märkling H0, wenn das, ne? So ist mein Hobby. Ich habe keine Flinte im Schrank, ich habe Märklin H0. Und da ist es so, dass ich gewöhnlich Sachen ausprobiere und drehe und tue und wende. Aber ich sage es ganz ehrlich, als Bekenntnis auch, als ich diese Stiftshütte hier aufgebaut habe und zu Hause, habe ich ein innerliches Kribbeln bekommen. Weil das ist nicht irgendetwas. Natürlich sind das Materialien, die man so erwerben kann. Aber hier hat man so den Hauch Gottes spürbar, so wie er uns wunderbar geschaffen hat, so hat er auch das wunderbar hinbekommen und sich vorgestellt. Bis ins Detail hat er das geplant. Da hat er auch darauf geachtet, dass es genauso auch wieder aufgebaut wurde, wenn sie weitergezogen sind. Und das Volk hat es dann auch so gehalten und getan. Und hier hatten wir jetzt schon von diesen beiden Männern gehört, die Gott besonders befähigt hatte. Und das hatten wir gerade auch im Gespräch schon einmal mit Geschwistern. Als dann Salomo den Tempel baute, natürlich nach diesem Modell, war es zur damaligen Zeit bis heute der schlauste Mann, der weiseste Mann, der je gelebt hat. Und der hat den ersten Tempel gebaut. Gott sucht sich immer wieder Leute, die fähig sind und die willig sind. Ich möchte jetzt zum Abschluss des Abends noch zwei Gedanken weitergeben. Zunächst der Gedanke des Gebens. Da heißt es hier bei den Geschichten von Israel, dass sie eine Opfergabe geben sollen, freiwillig. Und ich möchte das persönlich zu uns jetzt ranführen. Was braucht Gott heute? Die andere Frage ist, wozu bist du bereit, freiwillig etwas zu geben? Etwas von deiner Zeit? Etwas von deiner Kraft? Oder etwas von deinen Gaben? Wir haben verschiedene Berufungsgeschichte in der Schrift. Und bei Mose war es so, er suchte nach Ausreden, als er berufen wurde. Aber Gott ist mit ihm da durchgegangen. Mose hat gesagt, ich habe eine schwere Zunge, kein Problem, nehmen wir Aaron, soll dir helfen. Gott hat ihn immer weitergeführt und das möchte er eigentlich mit uns auch. Aber das Oberste, was er möchte, ist Freiwilligkeit. Freiwillige Gaben und dann legt er immer noch etwas drauf. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich früher vorhatte, Missionar zu werden. Da hat Gott ganz gewisse Dinge bewegt, da hat er zum Beispiel ein Buch genommen, um mich in diese Schuhe zu schicken. Und zwar war das so, ich komme ja aus Bochum, wie ihr wisst, und ich war damals schon gut dabei in der Gemeinde, aber ich war noch nicht wirklich gläubig. Und unser damaliger Leiter hat dann gesagt, okay, ich gebe euch jetzt hier über einen Zeitraum 10 Bibelverse auf und wer die kann, der bekommt ein Buch. Und die guten Christen haben die Bibelverse nicht gelernt. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich einen Joke, dann mache ich einen Scherz. Ich war damals 18 Jahre oder 19, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einen Scherz, ich lerne einfach mal die Bibelverse. Habe ich gemacht. Die 10 Bibelverse gelernt, habe sie vorgetragen. Und alle haben natürlich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ausgerechnet er macht das jetzt. Ja, wisst ihr, dahinter war was ganz anderes. Ich bekam das Buch von Don Richardson, wenn ihr weiß nicht, ob ihr das kennt, Herren der Erde. Der ist ja weit weg im Dschungel, Papua-Neuguinea. Missionsflugzeug stürzt ab. Und später wird aus dieser Tragfläche des Flugzeuges ein Abendmahltisch. Das hat mich so gerührt, dass ich genau wusste, jetzt muss ich irgendwas tun. Das kam ganz einfach, harmlos, daher. Gott wirkt hier auf verschiedene Art und Weise. Wir haben ja da hinten auch noch einen Büchertisch, zu dem werde ich am Ende noch was sagen. Er wirkt in unterschiedlicher Art und Weise, durch Literatur, durch Bilder, durch Filme, unterschiedlich. Aber die Frage ist, wozu bin ich grundsätzlich bereit, ob Gott das nun annimmt oder nicht, aber was wäre ich grundsätzlich bereit für Gott zu tun? Das ist das eine. Und das zweite ist, das ist jetzt der Vergleich von dem, was wir hier sehen oder hier sehen, wenn wir über detaillierte Sachen sprechen, ist der Vergleich mit der neutestamentlichen Gemeinde. Wir müssen uns als Gemeinde immer wieder bewusst werden, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Das muss uns bewusst sein. Wir finden in der Schrift markante Schriftstellen, aus denen hervorgeht, wie ernst Gott sich nimmt. Denk zum Beispiel am Alten Testament, die Söhne Elis, Hophni und Phinehas. Denk am Neuen Testament, Ananias und Sapphira. Gott nimmt sich ernst. Und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen uns der Heiligkeit Gottes bewusst werden. Ins Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr ein Hoherpriester. So heilig, so abgeschlossen, so präsent. Aber dann auch mit einem ganz klaren Auftrag, mit einer ganz klaren Botschaft, was er dort zu tun hatte. Das Erste, was wir brauchen, ist immer wieder Buße und Vergebung, dass wir uns Gott nähern können. Aber dann müssen wir auch anfangen, und das ist wichtig für uns Christen auch, die Vergebung anzunehmen. Dass wir dann auch im Glauben sagen, Herr, du hast mir vergeben, dafür danke ich dir und jetzt gehe ich weiter. Dass wir das auch begreifen. Gott ist nicht dazu da, unsere schmutzige Wäsche zu waschen. Aber wenn wir gesündigt haben, zu ihm hingehen, Buße tun und weitermachen. Und dann wünscht sich Gott freiwillige Mitarbeiter. Und dann rüstet er sie mit Gaben aus. Jeder von uns, der hier sitzt oder der zuhört, hat eine Gabe. Aber wenn wir sie dem Herrn zur Verfügung stellen, dann kann er sie noch verfeinern, dann kann er sie weiterbilden und ausarbeiten. Das hat er, das macht er. Weil wir sind hier in der Gemeinde als Leib zusammengesetzt mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten. Und Gott beruft dann auch die Verantwortlichen in die Gemeinde, in den Vorstand, auch in die Mission. Die werden nicht draußen vom Volk gewählt, sondern von der Gemeinde. Und das ist auch hier für uns als St. Martini-Gemeinde an der Schlacht ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn es jetzt darum geht mit der Verfassungsgeschichte. Wir haben in den Pastoralbriefen, die uns detailliert gegeben sind, genau dieselben Anweisungen wie im Alten Testament zum Bau der Stiftshütte. Wenn wir die neutestamentlichen Briefe lesen, haben wir Beispiele von Gemeinden, wie Gemeindebau geht. Und von Gemeinden, die dem Wort Gottes ungehorsam waren. Die Korintherbriefe zum Beispiel, das sind verschiedene. Aber in den Pastoralbriefen, 1., 2. Timotheus und Titus, da steht genau detailliert drin, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Und das hat er genauso auch hier getan. Das hat er bei der Arche Noah getan. Das hat er bei der Stiftshütte getan. Das tut er auch hier für uns. Und wir müssen peinlich darauf achten, dass wir das tun, was er da von uns möchte. Und dann finden wir auch wieder aus der Buße heraus, durch den Heiligen Geist, den Lobpreis für das, was er tut, weil er kann segnen, wenn wir uns an sein Wort halten. Halten wir uns nicht an sein Wort, wird er nicht segnen. Aber wenn er segnet, aus Dank für das, was wir tun, für ihn, dann wird er seinen Segen oben drauflegen und wir werden auch als Gemeinde gestärkt und gesegnet sein, auch untereinander. Ich möchte jetzt den Abend mit Gebet beenden, möchte aber anschließend nochmal dann etwas zu den Büchern hinten sagen, also geht noch ein bisschen weiter. Herr, wir möchten uns einmal mehr bedanken für dein Wort, das wir haben dürfen und dass du so detailliert zu uns redest. Du hast uns gekleidet, du hast uns ernährt bis zu diesem Zeitpunkt. Wir können dir einfach nur danken. Und du hast uns mit deinem teuren Blut erlöst und erkauft. Und dafür können wir auch nur Danke sagen, dass du stellvertretend für uns gestorben bist. Und du hast jetzt so viele Bilder vor unseren Augen gestellt. Wir haben so vieles gehört, was wir verarbeiten müssen, Herr. Hilf uns, dass wir es in der richtigen Weise tun, damit wir dir die Ehre geben, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich gebaut wird. Herr, wir danken für die Vergebung, die du uns immer wieder zusprichst. Wir danken für die Gemeinschaft hier mit den Geschwistern im Raum, in der Kirche, wenn du uns zum Tisch einlädst, zum Abendmahl. Ach Herr, wir sind so voll des Dankes und des Ruhmes, den wir dir geben müssen, den wir auch teilweise schuldig sind, wenn wir nur bedenken, was du für mich und für uns allen getan hast. Auch für die Gemeinschaft, die wir jetzt hier schon empfinden dürfen, zusammen hier im Raum, auch sonntags in der Kirche, in unterschiedlichen Gemeinden, wo wir sind, auch der Internetgemeinde. Herr, du beschenkst uns so reich und wir haben verstanden, dass du bei uns wohnen willst, dass du nicht unser Gast sein möchtest, sondern dass du bei uns wohnen willst, durch deinen Heiligen Geist in uns selber, Herr. Hab Dank, dass wir so Bilder erkennen und verstehen dürfen und hilf uns, dass wir uns würdig verhalten, dass du so wie bei Hiob sagen kannst, hast du gesehen, meinen Knecht, meine Magd, dass du uns rausrufen kannst aus dem Dunkeln der Zeit in ein Licht für dich zu wirken und für dich zu arbeiten. Herr, es liegen viele Gedanken und Herzen jetzt auf unserem Herzen. Wir möchten sie in das Gebet bringen, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Geschwister, nehmt noch mal ganz kurz Platz. Ich möchte noch ganz kurz etwas zu den Büchern sagen. Da ist ein Buch, heißt Der Weg zu Gott. Auf der Rückseite könnt ihr euch in eine Liste eintragen, wenn ihr es haben wollt. Das kostet 3,50 Euro und kann bei mir bezahlt werden. Ich mache am Ende eine Sammelbestellung. Das zweite, das geht dann Richtung mehr Kind, geschrieben, Entdecke, wo Gott wohnt. Das ist so ab 6, 7 Jahren, wenn es mit Eltern oder Patenkindern, Pateneltern gelesen wird und erklärt wird. Wenn es älter ist, natürlich auch selbstverständlich, kann man es alleine lesen. Sehr interessant aufgemacht, ich habe da Exemplare liegen, könnt ihr euch ansehen. Wie man die Stiftshütte lehrt, ist mehr so ein theologisches Buch, das schon ziemlich tief geht. Da ist auch eine CD-ROM, die man vielleicht heute gar nicht mehr gebrauchen kann. Also das ist dann das Buch hier, wie man die Bibel lehrt. Und dann mitten unter euch, das ist mehr etwas, was ein Bildband darstellt. Viele haben ja schon Literatur über die Stiftshütte. Ich vertreibe die hier für Eberhard Platte. Das hatte ich mit ihm so abgesprochen. Und auch Marina Giesenhagen weiß Bescheid, was wir hier also hier tun. Jetzt gibt es ein Problem für die Internetgemeinde. Und zwar kommen Sie natürlich hier nicht ran an uns, an den Büchertisch. Da möchte ich bitten, wenn diese Bücher Interesse haben, schickt mir doch bitte eine E-Mail unter herbert-katzner@web.de. Also herbert-katzner@web.de. Ich werde jetzt noch einmal Kontakt zu Eberhard Platte aufnehmen und fragen, wie wir das mit der Internetgemeinde machen. Hier für uns als Gemeinde ist abgesprochen, ihr gebt mir das Geld, ich gebe euch die Bücher im Oktober, wenn die Sammelbestellung zu Ende ist. Mit der Internetgemeinde muss ich jetzt mit Eberhard Platte nochmal sprechen, wie wir das finanziell hinkriegen. Ich habe zwei Ideen, möchte die aber jetzt noch nicht raushauen, weil dann nachher ich wieder zurückrudern muss. Also ich werde nächste Woche genau sagen, wie das finanziell ist. Schickt mir bitte eine E-Mail, was für ein Buch ihr möchtet. Nehmt Kontakt zu mir auf und nächste Woche werde ich sagen, wo ihr das Geld loswerden könnt. Okay? Ja, dann darf ich einladen zum nächsten Mittwoch am 18. September, wieder hier um 19.30 Uhr. Und dann werden wir uns einzelne Punkte an der Stiftshütte einmal genau einsehen. Mir war wichtig, dass wir ein Fundament haben, dass wir verstehen, Gott will bei seinem Volk wohnen. Er will in uns wohnen. Das andere, was mir wichtig war, ist, dass Gott detaillierte Aufgaben gibt und genaue, konkrete Vorstellungen hat, wie etwas sein soll. Dass es eben nicht dem Zufall der Evolution überlassen ist, sondern dass Gott einen Plan hat, wie es in der Schöpfungsgeschichte ja auch so war, dass er die Tiere immer nach ihrer Art geschaffen hat und nicht durch Mutation und irgendwie durch Zufall irgendwie ein Elefant entstanden ist, sondern dass wir hier genauso sehen, seine Reihenfolge, sein Prinzip, so will er das haben und wie er die Stiftshütte so haben möchte. Das war ja gerade mein letzter Punkt, so möchte er auch uns als Gemeinde haben. Da können wir detailliert nachlesen in der Schrift, wie er uns haben möchte. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir weiter im Gebet bleiben für die Verfassung der BEK und alles, was da noch im Umbruch ist, was auch für uns etwas bedeuten wird. Das nehmt bitte mit so als heimliches Gebetsanliegen. Dann wünsche ich euch jetzt einen wohlbehüteten Heimweg. Bis zum Wiedersehen.